Tag, liebe VfL-Fans, der Podcast ist wieder da, mein VfL-Podcast, unser offizieller Vereins-Podcast. Wir gehen in Folge 11 mittlerweile und wir gehen so langsam ja auch in den Saisonendspurt. Ich kenne die Antwort auf die Frage, aber lieber Jan, bist du bereit für die finalen Wochen?
Auf jeden Fall. Ich bin immer bereit, aber jetzt noch mehr nach den letzten Ergebnissen.
Sehr schön, das ist gut. Zielgerade und das trifft ja auf diverse Mannschaften beim VfL zu, jetzt längst nicht nur auf die Profis, sondern zum Beispiel auch auf die Frauenmannschaft von uns. Und wir haben heute Besuch, das ist Kira Malinowski, die Cheftrainerin der VfL Frauen. Hallo Kira, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Herzlich willkommen, die erste Frau bei uns im Podcast. Eigentlich eine Schande, dass es bis zur 11. Folge gedauert hat, aber umso schöner, dass du jetzt da bist. Wir freuen uns sehr. Du kennst so ein bisschen den Ablauf von unserem Podcast und wir starten wie immer mit unserem...
Ja, sag mal schnell.
Und die erste Frage an dich, blau-weiß oder lila-weiß?
Blau-weiß.
Instagram oder TikTok?
Instagram.
Podcast oder Musik hören?
Kommt immer so ein bisschen drauf an, ich würde sagen Musik hören.
Joggen gehen oder eine Einheit im Kraftraum absolvieren?
Da ich kniegeschädigt bin, auf jeden Fall Kraftraum.
Was war bisher deine schönste Party in deinem Leben als Fußballerin oder Trainerin?
Ich würde sagen, die Aufstiegsfeier in die zweite Bundesliga.
Sehr gut.
So, jetzt darfst du ein bisschen träumen. Welchen Titel würdest du als Trainerin gerne mal holen?
Deutsche Meisterin und Champions League.
So. Hast oder hattest du ein fußballerisches Vorbild?
Ich war früher so ein bisschen verrückt nach David Beckham und habe mich daran so ein bisschen orientiert.
Mhm, okay.
Welches ist das schönste Stadion Deutschlands?
Da gibt es nur eine Antwort, das Vonovia-Ruhr-Stadion.
Bei allen anderen hätten wir jetzt auch sofort abgebrochen.
Aber ja, wir können weitermachen, sehr
schön. Genau. Wenn ich Fußball spontan schaue, dann raste ich komplett aus oder schaue das entspannt weg?
Kommt immer so ein bisschen drauf an, wer spielt und in welcher Verfassung ich bin und wie viel Fußball ich vielleicht schon die Woche über konsumiert habe. Wenn VfL spielt, raste ich aus, ansonsten kann ich es aber auch entspannt gucken.
Okay.
Wenn ich an den VfL denke, dann denke ich an?
Eine geile Fankultur, ein schönes Stadion und tolle Menschen, mit denen man hier zusammenarbeitet.
Ja, perfekter Abschluss unter unserer Sachmaschnerrunde, oder? Wunderbar.
Auf jeden Fall.
Ja, Heimat, VfL, Bochum, Fußball, das sind so die Themen, über die wir in den nächsten Minuten quatschen wollen. Du hast dich ja auch schon warm gemacht, du kommst gerade quasi direkt vom Trainingsplatz hier zu uns, ne?
Ja, wir haben dienstags haben wir immer eine Früheinheit, trainieren da sehr positionsspezifisch, individuell, ist immer eine kleine Gruppe und genau.
Wunderbar, so jetzt wollen wir mal erstmal das Allerwichtigste machen und zwar herzlichen Glückwunsch zur Vertragsverlängerung, das ist ja noch gar nicht so lange her.
Jawohl. Das stimmt, vielen Dank.
Anfang des Monats war es soweit, ne? Da haben wir es verkündet, dass es für dich hier weitergeht.
Ja, ich bin sehr dankbar und stolz über das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich einfach, dass die Reise weitergeht und wir haben noch einiges vor und wollen dann nächstes Jahr direkt wieder ansetzen und angreifen.
Sehr gut. Tio, du bist ja seit 2022 Cheftrainerin für die VfL-Frauen. Das sind jetzt also knapp 4 Jahre und das ist natürlich eine Phase, in der bei den Frauen oder im Fußball der Frauen, so wie wir ihn offiziell nennen, sehr viel passiert ist. Allen voran natürlich der Zweitliga-Aufstieg. Ich kann mich aber auch an DFB-Pokalspiele hier im Stadion erinnern, zum Beispiel gegen Hoffenheim vor über 5000 Fans waren das, glaube ich. Also da ist schon einiges passiert in den letzten Jahren. Wie intensiv war die Phase, wenn du das mal so ein bisschen zusammenfassen würdest?
Ja, genau. Es sind mittlerweile schon 4 Jahre und es ist enorm viel einfach passiert. Also die Entwicklung des Frauenfußballs, das mitzubegleiten, das macht enorm viel Spaß und ist auch einfach gut zu sehen, dass es vorwärts geht, dass wir gemeinsam als Verein einfach auf einem guten Weg sind und das einfach weiter vorantreiben und auch so die Welle, die, glaube ich, jetzt generell so durch die Gesellschaft getragen wird, dass wir da so ein bisschen mitschwimmen und dass wir da auch einfach ein Teil von sein wollen. Und es ist schön zu sehen, wie die Entwicklung vorangeschritten ist und dass sich Trainingsbedingungen verbessert haben, Trainingszeiten verbessert haben und dass es immer mehr in Richtung Professionalisierung geht und da freue ich mich einfach, ein Teil von zu sein.
So, Kontinuität ist immer so ein Punkt, den wir gerne anführen. Unter anderem der Chef Ilja Kenzig spricht da gerne von. Kontinuität gibt so Sicherheit, kann Strukturen aufbauen. Jetzt haben wir deine Vertragsverlängerung erwähnt, auch Annike Kran als Direktorin Frauen Fußball hat verlängert. Ist schon wichtig, dass man so auf diesen entscheidenden Positionen, also Trainerbank und Direktion, dass man da auch Sicherheit hat und was aufbauen kann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es braucht dann natürlich auch ein bisschen Zeit, bis man da ist, wo man letztendlich auch sein will. Und ich glaube, es ist gut, dass man daran festhält und dass man da versucht, eben die Strukturen, die man schon angefangen hat, zu schaffen und auszubauen, dass man da einfach noch die Möglichkeit bekommt, da weiterzumachen und eben neue Impulse zu setzen.
Du hast gerade schon gesagt, wir hatten auf jeden Fall ja auch Nachholbedarf, ne? Also braucht man ja nicht wegdiskutieren. Ein Baustein, der da vor allem für dich da ganz wichtig war, ist ja auch, dass der Posten der Cheftrainerin jetzt auch ein hauptamtlicher ist und nicht mehr, wie es vorher war, so ein bisschen nebenberuflich. Wie wichtig war das auch für dich persönlich und auch für den Verein dann?
Ja, für mich war es dann auch auf jeden Fall sehr wichtig, einfach zu sehen, dass es da eine Perspektive gibt und dass der Verein bereit ist, diesen Weg zu gehen und da auch einfach entsprechende Stellen zu schaffen. Und deswegen musste ich da auch gar nicht lange überlegen, dass ich diesen Weg auch mitgehen wollte und eben dann meine Lehrertätigkeit habe sein lassen.
Da kommen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal drauf zurück. Ja.
Sehr gut. Und ja, für den Verein auch definitiv enorm wichtig, einfach diese Strukturen drumherum einfach zu schaffen und dass es immer mehr in Richtung Professionalisierung geht.
Ja, lass uns doch mal erstmal ganz vorne anfangen bei dir, weil du bist ja nicht nur Trainerin, du warst früher auch Spielerin, hast sehr, sehr früh angefangen, bist von deinem Heimatverein dann in der Bundesliga gelandet auf einmal. Nimm uns mal ein bisschen so in deine Anfänge mit, erzähl mal, wie es da überhaupt so beim Fußball losging für dich.
Ja, ich habe generell eine fußballverrückte Familie, nicht nur meine Eltern, auch mein älterer Bruder, mit dem ich zusammen jetzt im Trainerteam bin, hat schon immer Fußball gespielt und auch drumherum Tante, Onkel, alle für die Farben blau-weiß und da war es irgendwie naheliegend, dass ich auch dem Fußball nachgehen werde und ja, ich habe von früh auf immer mit Jungs gespielt. Ich habe in Schwarz-Weiß-Eppendorf angefangen, hatte dann sogar noch so eine Sondergenehmigung, dass ich noch ein Jahr länger mit den Jungs spielen durfte. Mhm. Und bin dann damals nach der, ich glaube es war dann D-Jugend, bin ich zu Wattenscheid 09 gewechselt. Hab dann ein Jahr da gespielt, genau, und dann ist der Verein leider insolvent gegangen. Und dann bin ich nach SGS Essen Schönebeck gewechselt in die erste Bundesliga. Ja, ich habe die U15 bis U20 Junioren-Nationalmannschaften durchlaufen, habe da einige Turniere mitgenommen, einige, ja, Auslandsaufenthalte und Europameisterschaften, eine Weltmeisterschaft in der U17, also konnte da enorm viel Erfahrung einfach sammeln und ja, dann habe ich mich leider am Knie schwer verletzt, mehrfach und bin dann langsam eben in die Trainerlaufbahn geraten.
Du hast jetzt schon irgendwie so gefühlt 5 unserer nächsten Fragen auf einmal zumindest angeschnitten.
So, okay, das dröseln wir doch jetzt alles mal ein bisschen auf.
Genau.
Also gerade so der Anfang, Schwarz-Weiß-Eppendorf, ich komme selbst aus Bochum-Wattenscheid, also bekannt der Verein. Da hat es so angefangen und als diese Nummer mit Wattenscheid 09 kam, ich glaube, das war damals zweite Bundesliga,
genau,
ne?
Ja.
Also zweithöchste Spielklasse. Das war ja dann schon ein ordentlicher Schritt, ne, den man da gegangen ist, oder? Was war das für ein Gefühl, als sich diese Möglichkeit ergeben hat?
Ja, es war schön. Gleichermaßen habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Ich bin mit Jungs eben aufgewachsen, habe immer nur mit Jungs gespielt und das war dann die erste Station im Frauenbereich. Ich habe mich aber ja vom ersten Tag an da auch einfach sehr wohl gefühlt und es war für mich auch der richtige Schritt, erstmal in die zweite Bundesliga einfach zu gehen, sich an die Körperlichkeit, ans Tempo einfach zu gewöhnen und ja, ich war einfach ja sehr dankbar, dass ich da die ersten Schritte in der zweiten Liga eben gehen konnte.
Und du warst da 15, oder?
Richtig. Ja, genau.
Ist extrem früh, oder? Oder ist das irgendwie im Frauenbereich dann nochmal ein bisschen normaler in dem Alter?
Ja, ich glaube, es kommt immer mal wieder vor, definitiv. Mhm. Aber ja, für das Alter schon relativ früh.
SGS Essen, damals noch SG Essen-Schönebeck. Ich glaube, der Name hat sich dann ja mit im Laufe der Jahre geändert. War dann Bundesliga. Das ist natürlich dann nochmal ein weiterer Schritt nach vorne gewesen. Zweite Liga in die Bundesliga. Wie ist damals so das abgelaufen? Wie ist der Kontakt entstanden? Wie sah es mit der Anfrage aus? Und was hat das natürlich mit dir gemacht, die Chance auf Bundesligaspielerin?
ihr habt mich enorm stolz gemacht und ich war enorm froh über diese Möglichkeit. Schon damals, bevor ich mich für Wattenscheid entschieden habe, war das Angebot von Essen da. Also man war schon einfach im Austausch, man kannte sich, ich habe mir die Gespräche da auch angehört. Und als es dann mit Wattenscheid eben auseinanderging, aus finanziellen Gründen, war es irgendwie naheliegend. Ich wollte hier in meinem gewohnten Umfeld bleiben, mir war Familie enorm wichtig, mir waren meine Freunde hier einfach enorm wichtig. Ich wollte mein Abitur hier an der Schule machen, an der ich eben auch angefangen habe. Und da war es einfach sehr, sehr passend, dass eben das Angebot von Essen nochmal kam und ich einen sehr kurzen Fahrtweg einfach auch nach Essen hatte und da auch dann die ersten Minuten in der ersten Bundesliga sammeln konnte.
War es denn für dich irgendwie schon als Kind so ein Ziel immer, boah, ich will irgendwie mal in die Bundesliga, oder hat sich das so peu à peu entwickelt und gar nicht so, ich sag mal, ganz klar darauf hingearbeitet?
Ja, ich glaube, das hat sich irgendwie so peu à peu entwickelt. Also es war schon immer so, dass irgendwie Auswahlmannschaften anstanden. Erst war es die Kreisauswahl Bochum, dann kam die Westfalenauswahl, dann kam irgendwie ein Sichtungslehrgang bei der U-Nationalmannschaft. Aber damals war es ja jetzt noch nicht so, dass die Sichtbarkeit einfach so groß war. Mhm. Und dass ich auf Instagram gesehen habe, ach, die sind jetzt gerade auf dem Lehrgang oder sowas gibt es. Also ich habe Bundesliga geguckt, ich habe das natürlich irgendwo verfolgt. Aber man wusste gar nicht, wo der Weg letztendlich wirklich hinführen konnte. Dann war es mal so, dass irgendwie besondere Spiele im Fernsehen übertragen wurden und dementsprechend kam das dann nach und nach, dass man gedacht hat, ah, okay, der Weg kann wirklich dahin führen und du bist ganz talentiert, da kann was gehen so, und dann hat man sich natürlich nach und nach natürlich irgendwo auch ein Ziel gesteckt.
Ja, ich muss das hier einmal ablesen oder zumindest auf den Zettel gucken, weil es ja schon wichtig ist, 2009 war Europameisterschaft, hast du gerade auch schon kurz angerissen, mit den U17 Juniorinnen Titel geholt und Torschützenkanone geholt und kurz danach auch noch WM-Teilnahme mit der U17 und da auch wieder 7 Buden gemacht. Spätestens da war wahrscheinlich irgendwie so dieses Ziel im Blick, ne? Bundesliga könnte auf jeden Fall was werden.
Ja, die Turniere waren enorm wertvoll einfach für mich. Ich habe von einer sehr guten Mannschaft gelebt, die mir die Bälle ja sehr gut vorbereitet haben. Ja, und habe dann im Halbfinale, ich glaube damals, ja 3 Tore gemacht und im Finale waren es dann 5 Tore. Wir hatten wirklich eine überragende Mannschaft und dazu gibt's eigentlich auch noch eine relativ witzige Anekdote, wie es damals war. Ich wurde dann eben als Torschützenkönigin geehrt und musste, bevor der Pokal übergeben wurde, nach oben auf die Tribüne. Und die ganze Mannschaft war aufgeregt. Ich habe mich natürlich auch sehr gefreut, was ich denn jetzt bekommen würde, und bin da eben hochgestiefelt und habe dann was in die Hand gedrückt bekommen und bin dann wieder nach unten und alle wollten letztendlich sehen, was ich denn da in der Hand habe. Und dann habe ich es natürlich direkt aufgemacht, weil ich natürlich auch wissen wollte, was da drin ist. Und letztendlich war es ein Nagelset, was ich bekommen habe, mit vielen verschiedenen Scheren, Nagelfeilen, alles dabei, was man so braucht. Und das hat man damals bei der U17 EM 2009, genau war es ja, bekommen.
Okay. Ja, unglaublich. Alles klar. Gut, aber bleiben wir mal lieber bei den Zahlen, die du da erreicht hast. Also das sind ja schon bemerkenswerte Sachen. Stell ich mir vor, du hast ja auch gesagt, deine Familie Fußball verrückt und irgendwie mit diesem Sport dann halt auch aufgewachsen und so. Und wenn man das dann erreicht für eine Auswahlmannschaft und so zu den Besten des Jahrgangs gehört, da kann man sich ja schon vorstellen, okay, jetzt nimmt das gerade schon alles so ein bisschen Fahrt auf. War das so präsent bei euch in der Familie? Guck mal hier, Kira, das wird auf jeden Fall mal eine.
Es wird gar nicht so thematisiert. Ich glaube, mit meinen Eltern habe ich auch nie so oft darüber geredet irgendwie. Also es war gar kein Thema. Zu Hause war ich eher Kira, das normale Kind irgendwie oder die normale Jugendliche, die da vielleicht an der einen Stelle ihre Grenzen austestet oder vielleicht auch mal irgendwie mit den Eltern aneinander gerät. Und es war eher dann auch so, dass mein Papa wollte mir vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle irgendwie was mitgeben oder so, aber da habe ich auch eher, glaube ich, früher so ein bisschen zugemacht und habe mir eher so den Rat bei den Trainern geholt, oder da war ich einfach sehr offen für Kritik und für Ratschläge. Also dass das Fußballthema gar nicht so präsent war oder auch der Weg, der da auf mich zukommen hätte können, so, das wurde irgendwie einfach so hingenommen und alle waren irgendwie happy darüber, dass man diese Turniere mitnimmt, diese Erlebnisse mitnimmt. Und ja, meine Eltern waren auch sehr oft vor Ort, sind überall hingeflogen, haben sich das angeguckt. Genau.
Das haben wir uns auch sagen lassen vom Kollegen, der bei uns ja über die Frauenkanäle aktiv ist. Deine Mama ist auch heute noch ganz oft dabei und ganz laut am Spielfeld unterwegs, richtig?
Das ist richtig, ja.
Sehr schön, treu geblieben.
Wunderbar. Auf jeden Fall, ja.
Sehr gut. Es gab dann allerdings einen großen Einschnitt in deiner Laufbahn. Das war zweite Saison Bundesliga, da ist es passiert, Kreuzbandriss. Ja, richtig?
Ja, ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, ob es die zweite war, aber...
Ja, leider also sehr früh, sehr schwerwiegende Verletzung. War das irgendwie direkt bewusst, okay, das ist so eine der schlimmsten Sachen, die man sich jetzt als Fußballerin eigentlich zuziehen kann, als der Moment passierte, als das aufkam bei dir?
Ja, ich habe mir auf jeden Fall schon extrem viele Sorgen gemacht und war auch, ja, in dem Moment, als ich es erfahren habe, am Boden zerstört, habe bitterlich geweint. Also es hat mich extrem mitgenommen. Und da hat man sich schon damals irgendwie alles ausgemalt. Und ja, es war einfach sehr herausfordernd, diese Phase einfach. Und natürlich habe ich damit gerechnet, dass ich wieder zurückkomme und das ein normaler Reha-Prozess ist. Damals war es noch nicht so engmaschig, dass man so gut begleitet wurde, aus mehrerer Perspektiven einfach. Und ja, dass es dann jetzt letztendlich so gekommen ist, ist natürlich sehr bitter aus meiner Perspektive.
Aber Comeback ist ja, glaube ich, noch gelungen. Also du bist nochmal zurückgekommen.
Ja.
Bis es dann leider den zweiten Kreuzbandriss gab.
Genau, ich habe 2-3 Monate dann auf dem Platz verbracht, habe mich eigentlich auch soweit ganz gut gefühlt. Aber dann ist es eben nochmal passiert, dass es gerissen ist. Dann habe ich die Reha-Phase nochmal absolviert und bin sogar mit einem besseren Gefühl da rausgegangen, weil ich jetzt dachte, okay, jetzt passt alles, ich bin mehr als fit. Und dann ist es eben ein drittes Mal gerissen.
Okay, war immer gleiche Stelle, gleiches Knie, oder?
Immer dasselbe Knie, genau.
Okay. Und das war dann, also wir wollen jetzt auch nicht so rumbohren in diesen alten Wunden oder so, aber das war dann schon so die Entscheidung, macht keinen Sinn mehr, das professionell zu betreiben, also nochmal an einem Comeback arbeiten und so, das bringt auf Dauer nichts. War das dann der Fall?
Ja, es war eher so, dass die Ärzte eben gesagt haben, okay, dass sie darüber nachdenken würden und dass es einfach nicht mehr so stabil ist, dass man einfach merkt, dass es 3 schwere Verletzungen, auch immer mit Knorpelschaden und Menisken, die da auch in Mitleidenschaft gezogen worden sind, dass es für den Leistungssport auf diesem Niveau einfach nicht mehr reicht und dass ich ja auch noch relativ jung bin und ich habe es auch selbst gemerkt, dass es sich nicht mehr so anfühlt wie vorher, dass ja dann, wenn man so will, gemeinsam diese Entscheidung getroffen worden ist und ich mich dann eben ja aus der aktiven Zeit auf jeden Fall verabschiedet habe.
3 Kreuzbandrisse. Wir hatten ja auch lange Zeit jemanden hier, der ebenfalls sehr kniegeschädigt unterwegs war in seiner Karriere mit Patrick Fabian. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass ihr euch auch in irgendeiner Reha-Phase mal kennengelernt habt, richtig?
Ja, das ist richtig. Wir haben uns in der Ruhrsport-Reha damals beim ersten Kreuzbandriss kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob das dann sein zweiter oder sein dritter damals war, aber das war im Endeffekt ja die ersten Berührungspunkte so mit Patty.
Ja. Habt ihr dann irgendwie auch zusammen im Kraftraum da geschuftet oder?
Ich kann mich an einen Lauf erinnern, wo wir beide raus mussten. Der ist sehr im Gedächtnis geblieben, sehr intensiv, sehr anstrengend. Aber ja, es war eine gute Zeit, dass man da eben nicht alleine war, sondern immer jemanden dabei hatte.
Ja, und vor allem jemanden, der es auch irgendwie schon einmal geschafft hat wieder. Ne?
Auf jeden Fall, ja.
Ja, cool.
Und mit Patty gab es ja dann auch irgendwann das Wiedersehen hier beim VfL. Da habt ihr euch dann wieder getroffen, ne?
Ja.
Damals schon die Pläne geschmiedet, oder?
Ja, das ist die Fußballwelt. Also wirklich, man sieht sich immer irgendwie zweimal, wenn nicht sogar ein drittes Mal noch.
Du musstest jedenfalls umdenken nach diesem Karriereende. Also klar, als Spielerin ging es dann nicht mehr weiter. Wann kam denn die Idee, dass man vielleicht in den Trainerbereich einsteigen könnte? War das sofort der Fall?
Nee, ich habe erstmal ein bisschen Abstand gebraucht irgendwie.
Also, gar kein Fußball?
Ja, ich war immer noch so ein Teil von Essen einfach. Das war auch sehr gut, weil ich da einfach sozial, sag ich mal, aufgefangen worden bin und immer noch zu Events irgendwie eingeladen worden bin und ich auch einfach noch viele Freundinnen in der Mannschaft eben hatte. Und dadurch dieser Verlust nicht ganz so schwer am Anfang wog. Und ich habe parallel schon die ganze Zeit dazu eben auf Lehramt studiert. Und ich habe einfach gemerkt, dass nach einer gewissen Zeit, dass der Fußball mir einfach sehr fehlt. Und da war es irgendwie naheliegend, dass ich in diese Vermittlerrolle eben gehe und habe dann nach und nach meine Trainerlizenzen gemacht, habe die ersten Erfahrungen eben als Co-Trainerin in Essen gesammelt. Und ja, nach 3 Jahren bin ich dann hier beim VfL gelandet.
Wie alt warst du dann, als du so angefangen hast als Co-Trainerin?
Mitte 20 müsste das gewesen sein, okay. Ja.
Das war dann im Nachwuchsbereich oder war schon direkt bei den Seniorinnen?
Die ersten zwei Jahre war ich als Co-Trainerin in der U20 tätig und da haben wir auch, also wir haben damals in der Regionalliga angefangen im ersten Jahr, sind dann mit der U20 aufgestiegen in die zweite Bundesliga und im dritten Jahr war ich Cheftrainerin von der U17. Mhm. Genau.
Und dann kam der Kontakt zum VfL. Wie ist das entstanden? War es dann wirklich so, wie vorhin kurz als Scherz gesagt, mit Patrick Fabian oder gab es da noch andere Berührungspunkte?
Nee, es war ein bisschen anders, wirklich. Um ehrlich zu sein, hat meine Mama einen Artikel gelesen in der WAZ, dass der damalige Trainer eben den Verein verlässt und dass sie jetzt auf der Suche sind nach einer neuen Trainerin, nach einem neuen Trainer. Und dann war das im Endeffekt von mir eine Initiativbewerbung über Janine Angrick, beziehungsweise ich habe früher mit ihr noch in der U-Nationalmannschaft gespielt. Und ich habe einfach mal nachgefragt, wie die Situation gerade so ist und dass ich Interesse hätte, auch in den Frauenbereich zu gehen und ja, sehr gerne eben beim VfL Bochum. Und dann hat sie mich im Endeffekt mit dem damaligen sportlichen Leiter vermittelt und mit dem habe ich dann alles klar gemacht.
Sehr gut. Eine glückliche Fügung auf jeden Fall, dass es damals geklappt
ja,
hat.
Ja, wirklich, ja.
Sehr definitiv, schön. Sehr gute Sache. Das war damals noch Regionalliga. Die ersten Frauen haben in der Regionalliga gespielt. Als du hier begonnen hast, gab es da schon diese Ambition, wir wollen höher kommen oder war das eher noch alles so ein bisschen entspannt gehalten? Wie war der Start?
Ja, ich bin dann zum VfL gekommen und der Kader stand für das erste Jahr Regionalliga schon fest und ich musste mich natürlich auch erstmal in dem neuen Umfeld zurechtfinden und musste erstmal die Gegner kennenlernen und generell unsere Mannschaft einfach einschätzen. Deswegen bin ich jetzt in das erste Jahr nicht direkt mit den Ambitionen gegangen, dass wir aufsteigen wollen. Aber ich wusste natürlich auch, dass hier einiges möglich ist mit einer Männermannschaft einfach im Rücken und ja mit diesem gesellschaftlichen Umdenken, wenn man das so nennen möchte, dass einfach ja mehr Wertschätzung und mehr Anerkennung eben dem Frauenfußball entgegengebracht werden sollte, dass hier einfach auch was gehen kann und ich hatte einfach auch Bock darauf, auf diese Herausforderung und deswegen würde ich sagen, war das erste Jahr so ein Lehrjahr, wo man einfach viel mitnehmen konnte und dann aber auch schon dieses Jahr nutzen konnte, um einfach entsprechende Strukturen aufzubauen und auch schon während der laufenden Saison einfach schon Kontakte knüpfen, Ausschau halten, wer denn ja interessant sein könnte für uns, um diesen Weg einfach mitzugehen und dann im zweiten Jahr war es dann eben so, dass wir ganz klar uns auf die Fahne geschrieben haben, okay, wir wollen diesen Sprung schaffen, wir wollen in die zweite Liga, was dann ja sich letztendlich dann auch so gefügt hat.
Das hat funktioniert, ja, also dieses Lehrjahr sehr gut genutzt oder diese Orientierung, denn im zweiten Jahr hat es geklappt, Sommer 2024 war es soweit, Aufstieg in die zweite Bundesliga und das war ja ein extrem souveränes Jahr, ne? Also die Saison hätte ja eigentlich kaum besser laufen können, oder?
Nee, das stimmt. Also es war wirklich sehr souverän. Es war von vorne bis hinten einfach sehr stimmig. Aber dass man das trotzdem natürlich über so einen großen Zeitraum so immer wieder bei 100% ist, seine Leistung immer wieder abruft und das zu Ende so klar bringt, einfach da kann man wirklich sehr stolz als Mannschaft einfach drauf sein und die Mädels auch einfach.
Ihr habt diese Saison so durchgezogen, aber dann stand der Aufstieg ja auch noch gar nicht fest, ne?
Genau, es ging noch in die Relegation. Gegen Mainz 05. Was denkt man sich dann, wenn man irgendwie so die Liga, ich sag mal, auf gut Deutsch wegfiedelt und rasiert und dann muss man doch nochmal diese zwei Spiele hinten dran hängen und hat es irgendwie immer noch nicht ganz sicher. Was geht denn einem vor dann von diesen beiden Spielen?
Wir wussten es zum Glück schon vorher, dass es halt so kommen wird, aber natürlich ist es irgendwo bodenlos, dass man Meister wird und dann letztendlich nicht belohnt wird, sondern dann nochmal in zwei entscheidenden Spielen einfach liefern muss. Wir haben uns aber schon die ganze Saison über darauf vorbereitet, sage ich mal, mental. Und ich wusste, es kann kommen, was wolle. Wir werden diese Spiele gewinnen. Also ich hatte ein sehr, sehr tiefes Vertrauen wirklich in die Mannschaft. Und ja, natürlich ist da enorm viel Anspannung, enorm viel Druck, weil wir kennen alle Fußball. Es kann auch einfach nach hinten losgehen. Und ich erinnere mich auch an das Hinspiel in Mainz, wo du 1-0 in Rückstand gerätst und dich fragst, was geht hier gerade vor? Aber wirklich dieses Vertrauen, das habe ich auch immer wieder zu der Mannschaft gesagt, das war einfach da und ich glaube, das hat auch jede einzelne Spielerin einfach gespürt und dementsprechend haben wir ja das Hinspiel einfach auch gedreht und dann konnten wir eine Woche später hier zu Hause zum Glück
den Aufstieg feiern. Genau, ich wollte gerade sagen, vor heimischen Fans auf dem LA-Platz waren bestimmt auch sehr viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern damals dabei. Ja, auf jeden Fall ein sehr schöner Tag.
Ja, auf jeden Fall, du hast ja auch gesagt, die Feier schlechthin bisher, die du erlebt hast und das ist ja, das kennt man sogar als Amateurfußballer, wenn man dann irgendwie sowas erreicht hat, dann brechen alle Dämme, so Aufstieg, dann fällt so die ganze Last ab? War das dann auch, war eine lange Nacht wahrscheinlich?
Ja, es war eine relativ lange Nacht. So wie du es gerade beschrieben hast, ist es im Endeffekt auch, es fällt irgendwie so eine Last von den Schultern. Auch wenn da ganz viele Glücksgefühle sind, ist natürlich auch irgendwo Erschöpfung da gewesen. Also die Mädels haben auf jeden Fall noch ein bisschen länger gemacht. Ich habe aber auch ganz gut durchgehalten. Und ja, in den nächsten Tagen hat man das dann erst so wirklich realisiert, was man da gerade geschafft hat und was jetzt nächstes Jahr in der nächsten Saison einfach ansteht.
Ja, große Ziel erreicht, zweite Bundesliga, da spielt ihr mittlerweile in der zweiten Saison, im ersten Jahr auf Tabellenplatz 7 eingelaufen, da steht ihr aktuell auch. Wie fällt denn so bei dir gerade so das Zwischenfazit aus diesen beiden Bundesliga-Jahren?
Ja, wenn ich mich an das erste Jahr erinnere, war die Hinrunde ja mehr oder weniger überragend. Also wir haben, würde ich sagen, über unseren Erwartungen gespielt. Und haben dann die Hinrunde auch auf dem dritten Tabellenplatz überwintert. Hatten dann einige Verletzungssorgen und waren damals, was die Kaderbreite einfach angeht, noch nicht so gut aufgestellt, sodass man das dann einfach auch in der Rückrunde gemerkt hat, dass wir einfach, ja, wir haben einige Kräfte verloren und einfach auch spielerische Qualität, dass wir dann am Ende auf dem siebten Platz gelandet sind. Aber ich glaube, im ersten Jahr kann man definitiv damit zufrieden sein. Fürs zweite Jahr haben wir uns definitiv mehr vorgenommen. So, also wir sind jetzt schon nicht so zufrieden mit dem siebten Tabellenplatz gerade. Wir wollten eigentlich es bis zum Ende offen halten und oben mitmischen. Was dann geht und am Ende, das ne, liegt manchmal auch an vielen verschiedenen Punkten. Aber wir hätten uns die Saison ein bisschen anders vorgestellt. Da müssen wir jetzt einfach die letzten drei Spiele auf jeden Fall noch sauber zu Ende bringen und auch einfach wieder die richtigen Konsequenzen daraus einfach ziehen, dass wir es nächstes Jahr einfach noch erfolgreicher gestalten können und da einfach wirklich dann oben mitmischen können.
Teilweise aber auch sehr schwere Verletzungen dabei. Nina Lang ist, glaube ich, sehr, sehr lange ausgefallen. Ne? Mara, glaube ich, lange. Deshalb im ersten Jahr, da sind ja, glaube ich, sogar die ersten drei Teams aufgestiegen in die Bundesliga. Da wäre so ein Sprung vielleicht dann aber auch ein bisschen zu früh gekommen, oder? Wenn man da mit hochgegangen wäre?
Ja, rein objektiv betrachtet definitiv. Also die Strukturen waren damals noch nicht so gut, wo wir jetzt einfach stehen. Klar hätte man das mitgenommen irgendwo, aber ich denke, dass es auch zu früh gekommen wäre. Jetzt kann man es natürlich positiv wieder drehen, dass man jetzt die Zeit hatte, um drumherum einfach einiges zu schaffen und auf den richtigen Weg einfach zu bringen. Und ja, wir wollen weiter erfolgreiche Fußball spielen. Wir haben Ambitionen.
Sehr gut. Die nächsten drei Punkte sollen auf jeden Fall am Sonntag eingefahren werden. Da steht nochmal so ein richtiges Highlight-Spiel an gegen den VfB Stuttgart im Heimspiel. Wir müssen ja auch natürlich ein bisschen Werbung hier machen. Also, ja,
ganz klar.
Was kommt da auf euch zu und wieso sollten die Fans denn vorbeikommen? Also, dass sie vorbeikommen sollen, ist ja klar. Aber hau gerne mal die Werbetrommel hier raus.
Ja, wir haben auf jeden Fall Bock, gegen Stuttgart was Zählbares mitzunehmen und auch einfach hier in Bochum zu halten. Ich glaube, wir haben definitiv noch eine Rechnung mit denen offen aus dem Hinspiel, was sehr schmerzhaft für uns war. Bis zur 60. Minute war es, glaube ich, ein Spiel auf Augenhöhe und deswegen freue ich mich einfach, oder die Zuschauer können sich auch einfach freuen, dass es hoffentlich ein Spiel auf Augenhöhe wird und auch einfach von der Qualität her ein spielerisch gutes Spiel. Und wir wollen so ein bisschen der Partycrasher sein, dass Stuttgart noch nicht aufsteigen kann, weil ich glaube, rein rechnerisch wäre es jetzt am Wochenende möglich. Und wir wollen einfach alles in die Waagschale werfen für uns, einfach für unser Team, dass wir da die drei Punkte in Bochum behalten.
Wir freuen uns auf jeden Fall aufs Spiel. Es sind schon gut ein paar Tickets weg, aber ein paar Restkarten gibt es auf jeden Fall auch noch, die
gern zuschlagen.
Genau, ja. Sichert euch die
Platz Hinder. Ist im Lohheide-Stadion, das ist ja mittlerweile die Heimspielstätte für euch. Und da hast du dann in deiner Wattenscheider Zeit auch schon gespielt in dem Stadion oder war es woanders?
Nee, genau, da habe ich auch gespielt und da war es noch ein bisschen älter. Jetzt wurde es ja komplett restauriert und genau.
Lohheide-Stadion, ja, mit ein paar schönen blau-weißen Sitzen mittlerweile ausgestattet. Lohheide-Stadion ist ja jetzt nicht hier direkt vor Ort bei uns. War denn die Umstellung groß, dass man jetzt, ich meine, es ist jetzt nicht sehr, sehr weit weg, aber es sind schon ein paar Kilometer. War das eine Umstellung für euch, dass man jetzt dort antreten muss?
Um ehrlich zu sein, ja, also definitiv. ich möchte keine Ausreden suchen dafür oder davon bin ich auch überhaupt gar kein Fan, aber wir sind zu Hause einfach momentan auch nicht so stark, haben da noch nicht so viele Punkte gesammelt und es fühlt sich teilweise noch nicht nach Heimspiel an. Also wir sind da alle 2 Wochen, vielleicht auch mal durch Länderspielpause, alle 3-4 Wochen sonntags im Stadion und absolvieren da unser Heimspiel. Aber sonst findet da kein Training unter der Woche statt, was es natürlich für uns auch einfach schwierig macht, da ein gutes Gefühl einfach zu entwickeln, das wirklich als unsere Heimat anzusehen. Und im Vergleich zur letzten Saison war es einfach hier der LA-Platz, einfach direkt neben dem Stadion. Und wir haben hier regelmäßig trainiert. Man kannte alle Abläufe, man kannte im Endeffekt jeden Stein oder kennt jeden Stein. Und das gibt natürlich einem nochmal ein bisschen mehr Sicherheit. Und da müssen wir einfach ja nächstes Jahr dran arbeiten, dass dieses Gefühl mehr entsteht und dass wir vielleicht auch die Möglichkeit haben, da einmal in der Heimspielwoche eben noch zu trainieren, um sich einfach ein bisschen wohler zu fühlen und mit einem besseren Gefühl ins Spiel zu gehen.
Kleine Parallele zu unserer Männermannschaft, die fühlt sich in fremden Stadien auch nicht ganz so wohl. Aber das ist ein anderer Punkt. Ne? Stuttgart, lass uns da nochmal bleiben. Das ist jetzt auch ein Team, das halt auch diese Bundesliga-Männermannschaft hinter sich hat. Und wenn man mal in die erste Frauen-Bundesliga schaut, dann ist es ja bis auf Jena und die SGS Essen, die ja leider gerade auf den Abstiegsrängen stehen, ist es ja der Fall, dass dort immer eine Mannschaft ist, die diesen großen Verein hinter sich hat. Ist das etwas, was man in der Frauenbundesliga noch aufhalten kann oder hat sich das einfach dahin entwickelt und ist auch nicht mehr zurückzudrehen?
Ja, ich glaube, es hat sich dahin entwickelt und ich glaube auch auf kurz bis mittelfristiger Sicht wird es darauf hinauslaufen, dass in der ersten Bundesliga dann nur noch Vereine sind mit einem großen Namen, mit einem großen Männerclub irgendwie im Rücken, weil es einfach schon ja aus finanzieller Sicht immer mehr sich dahin entwickelt, dass man darauf angewiesen ist und auch strukturell, dass man da einiges einfach mitnehmen kann und von zehren kann, dass man gemeinsam den Kraftraum nutzen kann oder Plätze, wie dem auch sei. Und ja, ich glaube, das ist der Weg, der sich durchgesetzt hat.
Und da sind ja dann auch so ein paar Teams noch nicht oben angekommen, die aber irgendwann vielleicht kurz- oder mittelfristig dorthin wollen. Zum Beispiel unsere beiden Nachbarn hier aus Dortmund und Gelsenkirchen. Teams, mit denen ihr vielleicht früher oder später auch in Konkurrenz stehen werdet. Gibt es da schon diese Gedanken? Da kommt jetzt hier aus der direkten Nachbarschaft irgendwann diese Konkurrenz auch noch dazu?
Ja, also man hat das natürlich auf dem Schirm. Jetzt ist Schalke am Wochenende in die Regionalliga aufgestiegen. Dortmund ist noch im Rennen um den Aufstiegsplatz oder ja die Relegationsspiele für die zweite Bundesliga.
Wäre dann bei euch in der Liga, wenn es hochgehen würde, ne?
Genau, jetzt gerade ist noch die zweite Mannschaft vom 1. FC Köln auf dem ersten Platz. Mhm. Und Dortmund hat es momentan nicht mehr in der eigenen Hand. Deswegen bleibt es da bis zum Ende auf jeden Fall sehr spannend. Aber genau, entweder Köln oder Dortmund würden dann den Sprung in die zweite Liga schaffen, wenn sie sich auch in den Relegationsspielen gegen den anderen Meister eben durchsetzen. Und ich sehe das eher positiv. Also ich bin irgendwie ein Befürworter dafür, dass der Frauenfußball vorangetrieben werden muss. Und ich bin irgendwie ja dankbar, dass die Vereine diesen Weg einschlagen und dass da investiert wird und dass ja die richtige Wertschätzung stattfindet. Und ja, klar ist da Konkurrenz. Ich meine, diese Konkurrenz kennen auch die Männer einfach hier aus dem Ruhrgebiet, dass es einfach immer ein Kampf ist, sich gegen die beiden anderen Vereine durchzusetzen. Aber ja, ich glaube auch, wir haben ganz viele Punkte, die einfach für uns sprechen. Wir sind jetzt schon im zweiten Jahr in der Bundesliga einfach angekommen und haben eben darüber hinaus einfach schon geschafft, einige Strukturen zu etablieren. Und ja, ich glaube, wir können auch noch mit vielen anderen Sachen eben vorangehen, die einfach für uns sprechen.
Und das Positive, da kommen ja dann auch ein paar schöne Derbys irgendwann dazu. Wir drücken jetzt natürlich deinem Ex-Verein aus Essen schon die Daumen, aber es könnte natürlich irgendwann runtergehen. Das heißt, die wären dann auch Liga-Konkurrent für euch. Könnte eine emotionalere Nummer werden dann für dich, oder? Wenn man auf die trifft?
Ja, das ist mittlerweile schon irgendwie so lange her, dass es also von meiner Seite gar nicht mehr so emotional ist, um ehrlich zu sein. es ist natürlich traurig, diesen Weg irgendwie zu sehen, wobei sie jetzt gerade noch am Wochenende auch nochmal ja einen Sieg eingefahren haben. Also bleibt es auch bis zum Ende einfach sehr, sehr spannend. Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Es wäre natürlich schade, dass so ein Traditionsverein einfach ja runtergeht. Aber ja, wie gerade schon angesprochen, ich glaube irgendwie auf kurz- und mittelfristiger Sicht ist das einfach der Weg, der zählt irgendwie.
Lass uns nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, was gerade durch die Medien geistert und irgendwie auch zu sehr unschönen Nebenwirkungen irgendwie geführt hat, nämlich dass Marie-Louise Ether bei den Herren des ersten FC Union Berlin die erste weibliche Cheftrainerin in der Bundesliga ist. War ja jetzt ihr zweites Spiel am letzten Wochenende. Wie hast du dieses ganze Thema so mitbekommen und verfolgt? Also über diese ganzen Kommentare und was weiß ich alles, was da aufkam, brauchen wir nicht reden. Wie verfolgst du diese ganze Diskussion?
Ja, natürlich habe ich es verfolgt. Es war natürlich sehr präsent. Ich habe mit ihr selbst auch in der U-Nationalmannschaft gespielt. Ah, okay. Habe ihr dann auch ja viel Erfolg und viel Glück einfach für die Zeit da gewünscht. Ja, ich freue mich extrem, dass es endlich soweit ist, dass eine weibliche Trainerin in der ersten Bundesliga angekommen ist. Und Luis ist auch einfach eine ja sehr kompetente Trainerin, eine gute Persönlichkeit, die da ihren Weg auf jeden Fall gehen wird. Ich bin generell kein Fan davon, sich diese Kommentare durchzulesen, aber natürlich über Fotos oder so, wie dann der Admin von Union Berlin darauf reagiert hat, das hat man natürlich dann schon zugespielt bekommen und fand ich sehr gut. Ich glaube, diese Stimmen wird es immer wieder geben. Es ist, glaube ich, einfach nur wichtig, dass die Gegenstimmen noch lauter sind und ja, dass dieser Weg der richtige ist und es ist einfach entscheidend ist, dass man kompetent ist und unabhängig vom Geschlecht. Ich glaube, da ist sich ein Großteil der Gesellschaft zumindest schon einig.
Auf jeden Fall.
Jetzt ist sie auch nicht die erste Trainerin, also zumindest in der Bundesliga schon, ja, aber nicht die erste Trainerin, die jetzt für eine Herrenmannschaft verantwortlich ist. Zum Beispiel Sabrina Wittmann aktuell beim FC Ingolstadt oder auch Imke Wübenhorst, Inka Grings, die schon in der Regionalliga aktiv waren. Wie sieht's bei dir aus? Irgendwann vorstellbar, dass du auch eine Männermannschaft trainieren würdest? Hast du darüber schon nachgedacht?
Vorstellbar auf jeden Fall. Also die Tür würde ich nie zumachen. Ich arbeite jetzt sehr gerne mit Frauen zusammen und bin auch froh, irgendwie diesen Weg voranzutreiben, einfach gemeinsam. Aber natürlich, also ich brenne für den Fußball und dann ist es im Endeffekt, ehrlich gesagt, unabhängig davon, ob es jetzt Männer sind oder Frauen. Deswegen, also da würde ich niemals nie sagen.
Wir sind gespannt.
Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Karriere, die du jetzt schon hinter dich gebracht hast oder hinter dir hast, wie auch immer. Und du bist ja noch sehr jung. Kommt bestimmt noch einiges auf dich zu. Wir freuen uns auf jeden Fall auf alles, was da kommt und würden jetzt einmal die neue Kategorie oder die nächste anschneiden.
Trikottausch.
Wir machen unseren berühmten Trikottausch und gucken noch ein bisschen auf dich als Mensch im Privaten, auch wenn da natürlich der Fußball auch allseits präsent ist. Du bist in Bochum geboren, Bochumer Mädchen. Was macht diese Stadt und einfach deine Heimat für dich aus? Erzähl uns mal ein bisschen hier.
Ja, auf jeden Fall, dass meine Familie hier ist, dass meine Freunde hier sind und ja, das ist Multikulti irgendwie Bochum. Also generell ja Ruhrgebiet, aber dass hier einfach viele Kulturen aufeinander prasseln und alle irgendwie frei Schnauze und offen sind, das schätze ich sehr. Und ja, ich glaube, wenn man hier groß geworden ist, dann ist es nochmal ein bisschen besonderer, dass man dann letztendlich jetzt auch zum VfL eben gekommen ist. Und ja, ich fühle mich einfach sehr, sehr wohl hier in der Stadt.
Hast du auch immer hier gewohnt, auch wenn du jetzt in Essen oder Wattenscheid gespielt hast? Oder bist du auch mal umgezogen?
Ja, genau. Also damals, als ich dann in Essen gespielt habe und studiert habe, bin ich dann nach Essen gezogen und seitdem auch nicht mehr da weggekommen. Wenn es alleine in meiner Hand läge, dann würde ich aber wieder nach Bochum ziehen. Okay.
Kann ja jederzeit vielleicht wieder passieren.
Ja, wir wollen mal sehen.
Jetzt haben wir als Cheftrainerin in der zweiten Bundesliga natürlich sehr viel mit Fußball am Hut. Wir haben es gerade gehört, du kommst quasi direkt vom Trainingsplatz. Podcast-Aufnahme mit uns hier in den Abendstunden wird natürlich trainiert. Sehr viel Fußball. Was machst du denn, wenn es gerade nicht um Fußball geht? Gibt es noch andere Sachen, die dich beschäftigen so im Alltag?
Ja, im Alltag. Ich versuche mich auch ein wenig fit zu halten. Ich bin sehr offen für die verschiedensten Sportarten. Ich mache regelmäßig, 1 bis 2 Mal die Woche mache ich Yoga. Ich mache 1 bis 2 Mal die Woche Krafttraining. Generell, wenn es mein Knie zulässt, spiele ich gerne Tennis oder Padel. Oder gehe auch mal klettern. Aber kommt immer so ein bisschen drauf an, ist ein bisschen phasenweise und auch, was gerade so zeittechnisch einfach drin ist. Und ja, wenn jetzt so besonders jetzt mit Blick auf die Sommerpause, sind ja nur noch 3 Wochen. Ich bin eine Person, die gerne reist, mit einem Rucksack einfach Länder erkundet oder auch gerne Bergsteigen geht. Ich habe zusammen mit meinem Bruder die Zugspitze erklommen und den Großglockner, den größten Berg in Österreich. Das waren schon 2 sehr coole Erlebnisse. Ja, und ansonsten, ich bin wirklich offen für viele Dinge, für viele Abenteuer. Und ja, freue mich immer wieder, neue Dinge auszuprobieren.
Ja, guck, da kann ich nämlich auch noch eine Anekdote erzählen. Wir haben uns letztes Jahr im Sommer zufällig in Düsseldorf am Flughafen getroffen. Da hattest du auch so einen riesen Rucksack dabei. Da ging es wohin?
Letztes Jahr war es Sri Lanka.
Sri Lanka, guck mal, hatte ich sogar richtig im Kopf. Ja, das sah auch nach Abenteuer aus.
Ja, war es auch. Also kann ich nur empfehlen. Hat uns sehr gut gefallen. Haben dann nach der Backpacking-Reise, das muss ich dazu geben, noch 1 Woche auf den Malediven verbracht, einfach um die Seele baumeln zu lassen, nachdem man ja immer so einen Stop hatte von 3-4 Nächten in einer Stadt, war es dann auch ganz schön, am Ende nochmal einfach an einem Ort zu sein und einfach die Sonne und den Strand zu genießen.
Nachvollziehbar, auf jeden Fall.
Abenteuer pur und dann einmal Wellness, herrlich. Über deinen Bruder müssen wir noch kurz sprechen, Malte. Aktuell auch dein Co-Trainer beim VfL. Mit dem warst du früher auch schon dann immer beim Fußball oder schön immer ins Ruhrstadion?
Ja, im Ruhrstadion mit meinen Eltern gemeinsam oder aber auch, wir hatten einen engen oder einen gemeinsamen Freundeskreis und haben wir immer Fußball gezockt. Ich war natürlich sehr froh, ja, dass er älter war, dass er auch irgendwie so fußballverrückt war, dass wir da irgendwie dieselbe Leidenschaft teilen konnten. Und ja, ich musste mich dann auch immer lernen, durchzusetzen gegen einen Jahr älteren Bruder, was mir, glaube ich, auch sehr gut getan hat. Und auch wenn er mal irgendwie noch ältere Freunde mitgebracht hat zum Fußballzocken, war das für mich immer sehr gewinnbringend. Und ja, dann haben sich unsere Wege eben dann auch später nochmal gekreuzt auf einer anderen Ebene, nämlich im Trainerdasein.
Schön. Aber also, das heißt, er war auch so ein bisschen dafür verantwortlich, dass du zum Fußball gekommen bist.
Ja, würde ich definitiv so sagen. Also er war auch immer mit dem Ball unterwegs, hat im Verein gespielt und dann habe ich das als kleine Schwester eben gesehen und wollte auch unbedingt.
Ja, hast du gerade gesagt, bis zur C-Jugend dann ja in jungen Teams gespielt und auch erwähnt, du musstest dich dann gegen die durchsetzen. War das gut so für die eigene sportliche Entwicklung?
Auf jeden Fall, ja. Also es war auf jeden Fall körperlicher, würde ich sagen, und auch ein bisschen schneller einfach. Und damals habe ich dann auch schon gelernt, einige Kommentare einfach stehen zu lassen, dann auf dem Platz einfach zu zeigen, was ich kann. Dann wurden die Stimmen auch oftmals ein bisschen ruhiger. Das hat mir, glaube ich, auch ja viel Selbstvertrauen und sehr viel Mut einfach dann auch gegeben.
Sehr gut. Du hast, du warst in Wattenscheid am Märkischen Gymnasium, hast da Abitur gemacht. Ist ja auch eine Sportschule, Elite-Schule des Sports, soweit ich mich erinnere. War das eine bewusste Entscheidung, dass das was mit Sport zu tun hat oder Zufall?
Ich glaube mehr oder weniger Zufall. Okay. Irgendwie war die Verbindung dann schon mit dem Internat da und das war dann auch ein Punkt, der einfach dafür gesprochen hat. Dann hatte man im bekannten Freundeskreis eben schon irgendwie Kinder da auf der Schule, die ja immer sehr positiv davon gesprochen haben und dann hat der Weg letztendlich dahin geführt.
Hat dir anscheinend gut gefallen, denn auch das hast du gerade gesagt, hast ja Lehramt studiert, Deutsch und Sport.
Ja.
Richtig?
Ja.
Lehrerin geworden. Ja gut, sehr gut.
Wie lange hast du dann als Lehrerin auch gearbeitet?
Ich habe mein Ref gemacht und dann, also insgesamt 5 Jahre. Ja, ich war auch verbeamtet und hat an einer Gesamtschule in Bottrop gearbeitet und dann eben kam der Sprung zum VfL Bochum.
Und dann jetzt tatsächlich den Lehrerjob für den Vollzeitjob VfL-Trainerin aufgegeben, auch den Beamtenstatus damit wahrscheinlich, ne?
Genau, ja.
Muss man dann nochmal doppelt gut überlegen, weil das ja schon so eine Sicherheit ist, die man aufgibt, ja, ne?
Ja, ich eher nicht, muss ich sagen. Ich glaube, es gibt viele so Sicherheitsdenker, aber ich hatte irgendwie direkt ein gutes Gefühl und ich brenne einfach sehr für den Fußball, dass die Entscheidung mir sehr leicht gefallen ist. Und ich habe irgendwie so die Denkweise und auch, was mit meinem Knie irgendwie so passiert ist und wie ich damit umgehen musste, dass ich alles irgendwie fügen wird. Und so denke ich auch und so gehe ich auch daran. Und deswegen wird das schon so kommen, wie es kommen soll.
Sehr schön.
Sehr gute Einstellung.
Auf jeden Fall. Aber. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es natürlich bei uns richtig lange, richtig gut weitergeht, dass du den Weg so weitergehst, wie du ihn bis jetzt gegangen bist. Wir freuen uns auf jeden Fall auf alles, was kommt. Aber hier ist ja noch nicht Ende, denn wir haben noch eine letzte Kategorie. Und
ja, ist heute schon Weihnachten.
Die heißt so, genau, unsere Gäste bringen uns immer etwas mit.
Ja.
Schön,
da habe ich natürlich auch was vorbereitet.
Ach, toll, toll.
Was eine Überraschung.
Wir sind
gespannt. Ich habe die Medaille, die wir zur Meisterfeier bekommen haben, als wir in die Frauenregionalliga, also als wir Meister in der Frauenregionalliga geworden sind, die habe ich euch mitgebracht. Und
vielen Dank. Aber nehmen Sie mal stellvertretend. Wir haben sie auf jeden Fall damals natürlich auch schon mal gesehen. Herrlich. Ich halte es mal in die Kamera. Wie immer hier an dieser Stelle auch der Hinweis für die, die uns zuhören. Ihr könnt natürlich auch bei YouTube und VfL 1848 TV reinschauen und euch das Ganze angucken.
Ja, stark. Vielen Dank, Ira.
Dankeschön.
Das kriegt natürlich einen Ehrenplatz in unserem Podcast-Museum.
Genau.
Keine Frage. Sehr schön. Vielen Dank.
Wie schön, dass du da warst. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ebenfalls. Danke.
Wir machen nochmal an der Stelle Werbung für Sonntag, Heimspiel gegen Stuttgart. Wann ist Anstoß?
14 Uhr.
14 Uhr, danke.
14 Uhr, noch Heideschaden und alle hin. Dann wünschen wir dafür viel Erfolg. Genau. Drei Ligaspiele sind es noch, sowieso generell. Gutes Gelingen bis zum Saisonende, ordentlich ausklingen lassen. Und dann sind wir gespannt, wie es ab Sommer weitergeht bei euch.
Ich ebenfalls. Vielen Dank.
Danke dir.
Danke.
Mach's gut. Ciao, ciao.